Einen wunderschönen guten Tag, hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Podcast zur zweiten HBL. Hier ist das zweite HBL-Update heute am Donnerstag, den 10. November. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Finn Ole Martins, kurz vom. Und heute ist der HC Empor Rostock Thema. Stefan Güter ist mir gleich zugeschaltet. Das ist der Manager vom HC Empor Rostock. Und hätten wir dieses Interview vor einem Jahr geführt, dann wäre das unter ganz anderen Voraussetzungen passiert. Denn da war Rostock als Aufsteiger super in die Saison gekommen, war oben mit drin, war in den Top 5 mit drin, Ausrufezeichen. Und jetzt ist Rostock Tabellenletzter, hat erst einen Sieg aus 10 Spielen geholt und gerade den Trainer gewechselt. Till Wiechers ist nicht mehr der Trainer von Rostock, der Mann, der in den letzten Jahren den Verein auch mitgeprägt hat, muss man sagen. Rostock hat schon in der Rückrunde viele Niederlagen einkassiert, ist dann eigentlich zuversichtlich in die neue Saison gestartet, dann ging es aber weiter mit den vielen Niederlagen und dann setzt natürlich, wie man das immer so kennt bei vielen Vereinen, die Maschinerie quasi in Gang, der Druck wächst, auf Social Media werden es die Mannschaft und die Spieler in die Pflicht genommen, möchte ich das mal freundlich ausdrücken. Und da wird dann natürlich kritisiert, warum bringt ihr eure Leistung nicht? Dann wird der Trainer kritisiert, weil er es nicht schafft, dass die Spieler die Leistung bringen, was natürlich alles viel zu platt formuliert ist. Und dann wird jetzt der Manager kritisiert, weil der hat den Trainer gewechselt und so weiter. Man kennt die Social Media Mechanismen. Deswegen heute mal alles ohne draufhauen. Ich möchte verstehen, warum ist es dazu gekommen? Was ist bei Rostock los? Warum war am Ende die Lösung tatsächlich, den Trainer zu wechseln? Was hätte passieren müssen, dass der nicht gewechselt wird? Und wer wird eigentlich der neue Trainer? Oder wann gibt es einen neuen Trainer? Das ist ja auch immer relativ wichtig. Aktuell ist Tristan Staat, der Interimscoach, an der Seitenlinie. Stefan Güter ist der Manager seit dem 1. Januar 2021, ist aus der Wirtschaft nach Rostock gewechselt, war vorher lange Zeit bei den Füchsen Berlin, 14 Jahre insgesamt, dort auch bei einem Zweitligisten tatsächlich, das weiß man so gar nicht mehr gerade bei der aktuellen Situation in Berlin, aber die waren ja auch mal in der zweiten Liga unten mit drin und dann wurden sie immer besser. Vielleicht kann man daraus ja jetzt etwas ableiten für Empor, auch das werden wir ihn jetzt fragen. Und ich bin sehr froh für diese Gelegenheit, denn klar ist auch, in so einer Situation ist das natürlich nicht selbstverständlich. Deswegen werde ich jetzt all meine Fragen raushauen. Hier ist Stefan Güter. Moin Stefan.
Ja, moin vom und vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Es ist schnelllebig, das Handballgeschäft. Wir wissen es alle. Wenn wir dieses Gespräch vor genau einem Jahr geführt hätten, wäre das unter ganz anderen Voraussetzungen gewesen. Also denkst du manchmal auch, also klar, es ist sehr schnelllebig, aber Empor Rostock ist ein sehr gutes Beispiel gerade.
Das stimmt, ja. Also, und wenn ich ganz ehrlich bin, hätte ich das Gespräch auch viel lieber vor einem Jahr geführt. Da standen wir in der Tabelle, glaube ich, etwas besser da, hatten so bessere Rahmenbedingungen. Aber wie du schon sagst, das Sportgeschäft ist so schnelllebig und es passiert so viel, einmal im Sportlichen und dann natürlich auch drumherum. Nur um mal ein Beispiel zu nennen, Corona, Energie, Inflation und so weiter, das beeinflusst uns ja alle und insofern ja sind hier jeden Tag neue Voraussetzungen und ja, ein Jahr ist da eine halbe Ewigkeit.
Genau, du hast eigentlich ganz schön viele Sorgen gerade so als Manager eines Vereins und jetzt kommen auch noch die sportlichen hinzu, ihr steckt unten drin, seid Tabellenletzter und du musstest, ich betone musstest, den Trainer wechseln, weil ich habe gelesen, so gerne habt ihr das nicht gemacht.
Nee, also wenn jemand behauptet, er wechselt gerne den Trainer, glaube ich, dann kann da irgendwas nicht passen. Das macht, glaube ich, kein Verein gerne. Und Till hat in den letzten Jahren hier so viel erreicht, also Till Wiechers, da freut sich keiner drüber, ne? Und da hat keiner irgendwie ein gutes Gefühl dabei. Aber letztlich zählen im Sport leider die Ergebnisse und es ist leider so, dass der Trainer immer das schwächste Glied in der Mannschaft ist. Ne? Also man kann schlecht auch aus finanzieller Sicht eine ganze Mannschaft auswechseln. Das funktioniert nun mal nicht, weil letztlich stehen die Spieler auf dem Platz und werfen die Tore oder werfen sie eben nicht. Und insofern ist es manchmal gut, Reizpunkte zu setzen. Das ist manchmal so, um vielleicht die Richtung in der Tabelle so ein bisschen nach oben zu führen. Und das funktioniert manchmal eben leider nur über einen Trainerwechsel. Und insofern haben wir uns hier nach langen Gesprächen dazu entscheiden müssen, dass wir uns von Till trennen nach vielen erfolgreichen Jahren. Und ja, so ist es jetzt geschehen. Und jetzt gucken wir nach vorne und schauen, dass es wieder aufwärts geht.
Nicht gerne gemacht, auch darauf bezogen, Rostock und Till Wiechers, das war und ist sehr eng verbunden, muss man sagen. Der hat ja euren Verein in den letzten Jahren echt geprägt.
Ja, auf jeden Fall. Also als er damals gekommen ist, hat der Verein um den Abstieg oder den Klassenerhalt in der dritten Liga gekämpft. Den hat er dann geschafft. Dann hat er die Mannschaft so weiterentwickelt, dass es Schritt für Schritt nach oben ging. Letztlich damit vor 2 Jahren dem Aufstieg in die zweite Liga gekrönt. Letztes Jahr den Klassenerhalt geschafft. Und ja, so hätte es dann auch gerne weitergehen können. Aber man kann halt nicht alles planen. Da kommen Verletzungen, da kommen andere äußere Umstände. Da fehlt dann vielleicht auch mal das Quäntchen Glück in der Schlussphase in irgendwelchen Spielen, dass die Punkte eben nicht da sind. Und am Ende wird halt auf die Tabelle geguckt und nicht, ob man schön gespielt hat oder ob es knapp war oder ob vielleicht ein Pfiff vom Schiedsrichter nicht kam oder was auch immer. Es zählen ganz knallhart die Punkte. Und wenn da eben nur 2 Pluspunkte auf der Habenseite stehen und dann, was ich, wie viele auf der Minusseite, dann muss da halt irgendwas passieren. Und ja, in dem Fall war das eben der Trainerwechsel. Und ich sag's nochmal, wir haben Till wirklich viel, viel, viel zu verdanken in den letzten Jahren. Und ich bin mir auch sicher, dass er seinen Weg als Trainer weitergehen wird.
Ein Sieg in 9 Spielen, beziehungsweise ein Sieg in 10 Spielen, wenn wir das Spiel gegen Motor Saporosch hier noch mit dazu zählen. Ihr seid Tabellenletzter. Aber das gesamte Kalenderjahr läuft ergebnistechnisch nicht. Zusammengerechnet sind wir bei 5 Siegen im gesamten Jahr und 24 Niederlagen, ein Unentschieden dazu. Das ist ja eine sehr bittere Bilanz. Was ist im Kalenderjahr 2022 passiert?
Ja, also ich bin jetzt kein Freund davon, so eine Bilanzen über ein ganzes Kalenderjahr und 2 verschiedene Saisons zu legen. Also die letzte Saison haben wir einen furiosen Start hingelegt, waren, glaube ich, irgendwann sogar auf Platz 4, irgendwie 2, 3 Punkte vom Aufstiegsplatz entfernt. Hier in Rostock haben alle von alten Zeiten geträumt, oder viele, sage ich mal so. Da musste man dann schon mal auf die Bremse treten und sagen, Leute, wir sind hier Aufsteiger und es läuft halt einfach ganz gut. Wir spielen gerade über unseren Verhältnissen. Aber dass das so nicht weitergehen konnte über die ganze Saison, da waren sie eigentlich alle Verantwortlichen klar. Und ja, mit der Verletzung, der schweren Verletzung von unserem Spielmacher Robin Breitenfeld, der zu dem Zeitpunkt auch der beste Torschütze war in unserer Mannschaft und sicherer 7-Meter-Schütze, ja, ging dann alles so ein bisschen zu Ende, also diese ganze Hochphase. Dazu kamen dann noch so kleckerweise Corona-Infektionen, sodass der Trainer irgendwie nie in einem Spiel die gleiche Mannschaft und auch im Training die gleiche Mannschaft zur Verfügung hatte. Und das ist unheimlich schwierig. Also wir hatten einen sehr, sehr dünnen Kader, das kommt dann auch noch dazu. Dann fehlen immer mal wieder welche. Es waren aber nicht so viele, die gefehlt haben, dass man dann ein Spiel verlegen konnte. Also war am Anfang bei 1, 2 Spielen der Fall, aber dann nachher eben nicht mehr. Und wenn du auf einen Spieltag am Wochenende die ganze Woche über nicht gezielt trainieren kannst mit der gleichen Mannschaft, dann wird es eben auch schwierig, die Sachen, die vorgegeben und trainiert werden, am Wochenende umzusetzen. Und so kam dann eins zum anderen und eine Niederlagenserie, ich glaube, von 9 Spielen in Folge. Ja, das verkraftet halt keiner und am Ende, wir hatten uns ein gutes Polster in der Hinrunde erarbeitet, aber am Ende wurde es dann nochmal richtig eng, alle wurden irgendwie nervös und das tat dann so sein Übriges dazu, aber zum Glück ja, haben wir dann die nötigen Punkte noch geholt, dass wir dann so gerade über die Ziellinie uns gerettet haben.
Gegen Hüttenberg, ne? War das
gegen Hüttenberg, genau. Das war so ein großes Spiel, wo noch einer unserer großen Partner dann nochmal Karten verteilt hat, die Leute eingeladen hat. Wir Rambazamba mit Lärminstrumenten und so weiter gemacht haben. Also nochmal wirklich alles aufgeboten haben. War, glaube ich, auch eine gigantische Kulisse. Und das hat die Mannschaft dann nochmal beflügelt. Hüttenberg konnte zu dem Zeitpunkt auch noch aufsteigen. Also das war dann wirklich so, übertrieben gesagt, David gegen Goliath. Ne? Also, aber wir haben uns durchgesetzt, haben die Punkte geholt und haben am Ende dann die Klasse gehalten.
Es wirkt tatsächlich so, dass die Verletzung von Robin Breitenfeld dieser Fixpunkt in der Saison war, wo sich das alles gedreht hat. Jetzt die Qualität von Robin Breitenfeld steht ja außer Frage. Das ist ja wirklich klar. Aber hing das Spiel von euch so sehr an einem einzigen Spieler?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Also klar ist er so der Kopf der Mannschaft gewesen und wer uns in der letzten Saison gesehen hat, also gerade in der Anfangsphase der Saison, hat einen nicht ganz so attraktiven Handball, um es mal vorsichtig zu sagen, gesehen, mit teilweise 60 Minuten 7 gegen 6. Torwart rein, Torwart raus. Aber letztlich war es erfolgreich. So, und erfolgreich war es, weil wir mit Robin Breitenfeld und Per-Oke Kohnagel zwei doch unterschiedliche Mittelspieler hatten, wo man so ein bisschen dann auch variieren konnte. Und irgendwie hat das keine Mannschaft so richtig geschafft, sich auf diese Spielweise einzustellen. Und dadurch konnten wir dann ein oder andere Mal überraschen. Ja, es lag vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, dass wir so die einzige Mannschaft waren, die das so bis aufs Äußerste ausgereizt hat, dieses 7-6. Und die Trainer dann vielleicht, das ist jetzt Mutmaßung, gesagt haben, naja, wir investieren jetzt nicht die große Zeit, um uns auf dieses System vorzubereiten. Das ist eine Mannschaft, das ist ein Spiel in der Saison, das müssen wir vielleicht auch so schaffen. Das dann eben so haben laufen lassen und wir, wenn wir auf dem Punkt gut gespielt haben, dieses 7-6 dann gegen, ja, sogar gegen Gummersbach, die dann aufgestiegen sind, erfolgreich umsetzen konnten. So, dann bricht dir eigentlich einer der beiden Köpfe dieser Spielweise weg und dann bist du eben leichter ausrechenbar. Dann hast du eben nur noch die Variante mit Per-Oke Kohnagel plus dann auch noch die einzelnen Verletzungen oder Krankheiten, die noch dazu kamen und dann bricht so ein ganzes System zusammen. Also wir haben ja nicht so eins, zwei oder drei Superspieler, die jetzt die Spieler entscheiden. Wir kommen ja immer über die Mannschaft. Und wenn die Mannschaft immer eine andere ist, dann kann sich da eben auch kein Spirit entwickeln und dann ist sie eben nur noch halb so stark.
Das heißt, ich muss die folgende Frage eigentlich streichen. Wenn Robin Breitenfeld jetzt im Laufe der Saison irgendwann zurückkommt, wird alles wieder gut?
Das hoffe ich. Man muss natürlich auch sehen, nach so einer Verletzung, das ist ja jetzt ein Dreivierteljahr, braucht auch ein Robin Breitenfeld, glaube ich, noch so ein paar Wochen, um wieder zu alter Stärke zurückzufinden. Und insofern rechne ich dann mal mit voller Einsatzstärke zum Beginn der Rückrunde bei ihm. Also ich hoffe, dass es vielleicht auch schneller geht, aber ich denke mal, dass es so sein wird. Und dann haben wir natürlich mit Per-Oke Kohnagel, mit ihm und auch noch mit Sven Svensson, den wir ja noch verpflichtet haben aus Island, haben wir dann drei Spieler auf der Mitte, die das Spiel dann hoffentlich gut gestalten und für die eine oder andere Überraschung sorgen können und ja, dann auch den einen oder anderen Gegner wieder überraschen.
Genau, wir haben jetzt ein bisschen die Rückrunde der letzten Saison abgearbeitet. Das heißt, ihr müsst euch ja im Sommer hingesetzt haben und gesagt haben, die Rückrunde war komplett anders als die Hinrunde. Damit das so nicht weiterläuft, müssen wir ein bisschen was machen. Wie seid ihr die neue Saison angegangen?
Naja, also zum einen setzt man sich nicht erst in einer Sommerpause hin und sagt, die Rückrunde...
Nur bildlich so jetzt gesprochen.
Ja, klar. Wir haben ja mit der Planung für die Mannschaft in dieser Saison schon begonnen, ja, ich sag mal, zum Jahreswechsel, grob gesagt, ne? Vielleicht bei einigen Spielern schon ein bisschen davor, bei einigen ein bisschen danach. Und ja, da war halt alles noch gut, ne? Also insofern hat man da die im ersten Schritt natürlich noch nicht die Verletzung von Robin Breitenfeld gehabt. Und musste dann nachher im Nachgang nochmal drauf reagieren. Und das haben wir dann mit Sven Svensson gemacht. Wir wussten, dass wir auf der Rückraumrechtsposition was tun mussten. Das haben wir mit dem anderen Isländer, mit Haftor Vignisson gemacht. Wussten, dass wir mit dem 7-6 wahrscheinlich dann in der neuen Saison auch nicht mehr überraschen können, weil jeder wusste, wenn Rostock kommt, dann kommt das 7-6. Also insofern haben wir uns natürlich vorgenommen, zusammen mit dem Trainer auch andere Spielsysteme zu implementieren und anders aufzutreten. Das hat, wie man dann gesehen hat, nicht ganz so geklappt zum Start der Saison. Dann kam halt so, wie es jetzt gekommen ist. Es gab keine Pluspunkte und letztlich haben wir uns dann vom Trainer getrennt und gucken, ob wir jetzt mit dann hoffentlich demnächst bald einem neuen Trainer auch Schritte nach vorne machen können und das, was wir uns vorgenommen hatten, eben mit anderen Mitteln aufzutreten und erfolgreich zu spielen, das dann eben auch umsetzen können.
Das heißt, im Sommer von euch war auch eine Vorgabe, wir müssen erfolgreicher werden ohne das taktische Mittel siebter Feldspieler.
Ja, auf jeden Fall, weil das hat man gerade in der zweiten Liga mit uns verbunden. Also weil ich habe mich so oft letztes Jahr mit gegnerischen Spielern dann nach dem Spiel unterhalten, egal ob gewonnen oder verloren, die dann gesagt haben, das ist so eklig gegen euch zu spielen. Das macht so gar keinen Spaß. Ne? Also egal, ob du jetzt gewonnen hast oder verloren, das ist halt nie Spaß. Wenn du verlierst, macht sowieso keinen Spaß. Aber auch selbst wenn du gewinnst, haben sie gesagt, dass man kann sich da so schlecht drauf einstellen. Und wie gesagt, alle haben das auf uns abgebildet. Rostock 7-6. Und das heißt, wir mussten auch mit was Neuem kommen, um erfolgreich zu sein. Das hat bis jetzt noch nicht ganz so geklappt. Deswegen ist der Trainer dann auch wieder zurückgefallen auf 7-6. Dazu fehlt jetzt aber noch Robin Breitenfeld. Und ja, insofern war auch das in den letzten Spielen nicht von Erfolg gekrönt.
Ist das dann auch Teil der Trennung? Diese taktische Entwicklung ist einfach nicht da?
Ja, klar. Also da spielen viele, viele kleine Sachen rein. Also einmal natürlich der Blick auf die Tabelle und dann natürlich auch die Weiterentwicklung. Weil ich bin mir sicher, wenn wir eine Weiterentwicklung gehabt hätten, die so entscheidend ist, dass sie Spiele entscheidet, hätten wir auch schon mehr Punkte gehabt. Aber das war halt eben nicht. Und ja, insofern musste man eben diese unpopuläre Entscheidung treffen.
Wie lief die Trennung von Till Wichers ab? Also dieser Moment, weil ich denke an Carsten Günther und André Haber, was er neulich gesagt hat, Carsten Günther, wie die Trennung ablief und wie schlimm dieser Moment war.
Erstmal ist es keine Entscheidung, die von heute auf morgen getroffen wird. Ne? Das war ja schon ein Prozess, wo der Vorstand zusammengesessen hat und die Situation analysiert hat, was bringt es zu wechseln, ändern wir damit was, können wir andere Anreizpunkte setzen. Das hat sich ja im Laufe der Zeit entwickelt. Also man macht das ja nicht erst, wenn man 12 Minuspunkte hat oder 10 Minuspunkte und dann sagt man so, jetzt muss man einen Trainer anlassen, sondern man guckt ja auch, wie ist die Entwicklung der Spieler und wie kommen die Punkte zustande. Also wenn ich jetzt jedes Spiel mit einem Tor verliere und eigentlich immer nur so das Quäntchen Glück fehlte, dann wird man sicherlich die Situation anders bewerten, als wenn man jedes Spiel mit 10 Toren verliert und man auf unser Torverhältnis guckt, dann sieht man, glaube ich, dass da auch einige deutliche Ergebnisse dabei waren. Insofern gab es natürlich in diesen Besprechungen schon Stimmen, die dann gesagt haben, naja, so richtig Weiterentwicklung ist da nicht zu sehen. Dann hat man sich halt zusammengesetzt und gesagt, machen wir es oder machen wir es nicht? Und irgendwann ja, schlug das Pendel dann dazu aus, wir müssen jetzt durchgreifen und was machen und das ist dann passiert. Aber wie gesagt, das habe ich ja vorhin schon gesagt, schön ist das alles nicht und das macht keiner gerne.
Genau, eingangs schon von dir gesagt, der ist natürlich dann irgendwo auch das letzte Glied. Trotzdem haben wir auch jetzt aufgezählt, für viele Faktoren konnte er selber gar nichts. Stichwort beispielsweise die Verletzung. Und dann schaue ich mir den Kader an, auch von den Namen. Das sind ja alles wirklich starke Jungs, die wirklich gut Handball spielen können. Wie nimmst du die jetzt in die Pflicht oder ihr als Verein? Weil von diesem Kader erwarte ich eigentlich zumindest mehr als den letzten Platz.
Auf jeden Fall. Also wir sind auch nicht in die Saison gegangen und haben gesagt, na, wir wären Letzter. Ne? Also wir haben schon ganz klar den Anspruch und auch das Ziel, den Klassenerhalt zu schaffen. Und wäre es mir auch lieber, wenn man da nicht lange drum zittern müsste, sondern wenn man das so, sage ich mal, wenn man mit dem großen Abstiegskampf nicht so viel zu tun hat. Jetzt ist der Trainer weg. Jetzt ist natürlich jeder Spieler gefordert, dann auch zu zeigen, was in ihm steckt. Also natürlich, und das kann man ja auch keinem so wirklich verdenken, sagt jeder oder versteckt sich manchmal auch der ein oder andere Spieler hinter einer schlechten Leistung, weil jeder hat mal einen schlechten Tag. Aber dann kann man ja mal sagen, der Trainer ist schuld. Das machen jetzt nicht alle Spieler, klar, aber bei einem oder anderen kann das schon manchmal so durchklingen. Und das ist jetzt natürlich nicht mehr möglich. Ne? Also jetzt ist jeder gefordert und jeder auch in der Pflicht, die beste Leistung auf dem Parkett abzuliefern. Und ich finde, also gerade gegen Potsdam haben die Spieler da auch wirklich gut abgeliefert. Nur ist Potsdam natürlich auch keine Mannschaft, die man mal so im Vorbeigehen schlägt. Das haben wir dann auch auf dem Spielfeld erfahren müssen. Aber es war trotzdem eine wirklich gute Leistung und war im Vergleich zu den Spielen davor, denke ich mal, auch ein Riesenschritt nach vorne. Und da gilt es anzuknüpfen. Und wir trainieren schon seit Wochen eigentlich wirklich gut. Aber letztlich hält man die Klasse nicht, wenn man Trainingsweltmeister wird, sondern man muss eben die Performance, die man in der Trainingshalle zeigt, muss man eben auch aufs Spielfeld bringen. Und da ist jetzt jeder Spieler in der Pflicht, das auch zu tun und am Wochenende abzuliefern.
Wenn wir nochmal die Statistik bemühen, also du hast gerade die Gegentore angesprochen und so weiter, aber auch in den individuellen Statistiken, ihr habt nur einen einzigen Spieler in den Top 50 der Torschützenliste und auch beim HPI nur einen einzigen. Also das unterstreicht das natürlich.
Das ist mir so auch in der letzten Saison aufgefallen. Selbst bei unserer überragenden Hinrunde, die wir ja gespielt haben, waren wir, also vielleicht eins, zweimal oder sowas in der Mannschaft der Woche mit dem HPI. Also das hat mir dann immer so wieder gezeigt, eigentlich kommen wir wirklich über die Mannschaft und nicht über die Einzelspieler, ne? Und wir haben jetzt in dieser Saison, ich glaube auf Platz 15 oder sowas war Janosch Steitmann jetzt, der die 7 Meter bei uns natürlich auch wirft. Aber letztlich verteilt sich das bei uns jetzt in dieser Saison leider etwas auf niedrigem Niveau als in der letzten Saison. Aber da waren wir ja auch nicht groß vorn dabei. Also ich glaube, Robin war in der Torschützenliste weit, weit vorne, weil er auch die 7 Meter geworfen hat. Aber ansonsten war es auch eine geschlossene Mannschaftsleistung und wir waren in den HPI-Wertungen auch nicht ganz oben.
Letzte Frage zu Till Wichers. Was hätte er gebraucht, um länger bleiben zu können, außer Punkte?
Ja, ich glaube eigentlich nur den Erfolg. Also es waren alle eigentlich so mit ihm zufrieden, mit seiner Arbeit zufrieden, mit dem, was er für den Verein gebracht hat. Aber letztlich zählen die Punkte und das hat leider so ein bisschen dann gefehlt jetzt.
Jetzt ist Tristan Staat gerade da, interimsweise. Was war seine Hauptaufgabe, weil ich mir vorstellen kann, wenn wir jetzt nochmal auf die Spieler eingehen, wenn du so viele Spiele am Stück auch verlierst, das macht ja auch was mit der Moral einer Mannschaft.
Genau, also Tristan ist ja unser Jugendkoordinator und Trainer der A-Jugendmannschaft, hat in den letzten Jahren maßgeblichen Anteil daran, dass unsere Jugendabteilung sich so gut entwickelt hat und dass wir auch schon Spieler aus der Jugend jetzt mit in der Bundesliga mit integrieren können. Also wir haben jetzt mit Alex Schütze oder auch letztes Jahr mit Paul Uhl, der in einer Torhüterstatistik relativ weit vorne war, oder auch jetzt mit Kai Funke, der noch im ersten A-Jugendjahr ist, Spieler aus der Jugend, die wir hier entwickelt haben, die in der Bundesliga mitspielen. Und das ist auch mit Tristans Verdienst und auch der Verdienst seines Teams. Und das ist eigentlich auch das, was wir hier in Rostock anstreben, ne? Also Talente aus der Umgebung, aus ganz Mecklenburg, und da nehmen wir bewusst alle Vereine mit, zu entwickeln und eben an die Bundesliga heranzuführen. Und jetzt hat er sich dann bereit erklärt, übergangsweise hier die Trainerfunktion auszuüben. Und alle Spieler kennen ihn und schätzen ihn hoffentlich auch. Und er wird, glaube ich, so ein bisschen frischen Wind, weil er so ein bisschen andere Taktiken natürlich auch in der A-Jugend einsetzt und hoffentlich oder redet halt auch mit jedem und wird so dieses Quäntchen, was fehlt. Die werden ja nicht alle von letzter Saison auf diese Saison verlernt haben, Handball zu spielen. Also es ist ja häufig auch dann Kopfsache. Und das wird er hoffentlich so ein bisschen freisetzen und dann die Mannschaft schnell in die Erfolgsspur zurückführen. Wie gesagt, das Spiel gegen Potsdam hat mir da schon viel Hoffnung gegeben, dass wir auch bald wieder mal Punkte auf der Habenseite verbuchen können.
Wie lange wird er denn Trainer von Rostock sein?
Ja, das ist eine gute Frage, bis wir einen neuen Trainer gefunden haben. Und das ist natürlich zu so einem Zeitpunkt der Saison äußerst schwierig, einen geeigneten Trainer zu finden. Also wir haben ja eine doch relativ junge Mannschaft, sage ich mal, ohne die großen Stars. Und da passt eben auch nicht jeder Trainer. Und wenn du gute Trainer suchst, die werden natürlich zu diesem Zeitpunkt der Saison nicht unbedingt vertragslos irgendwo rumlaufen, wo man nur sagen muss, so 1, 2, 3, ach, dich nehme ich jetzt und jetzt fangen wir hier an. Insofern ist das schon ein längerer Prozess, um da wirklich den geeigneten Trainer zu finden, der dann hoffentlich auch über die Saison hinaus mit der Mannschaft weiterarbeiten kann. Weil jetzt ist bald Jahreswechsel und da geht natürlich auch schon die Planung für die neue Saison los und da müsste man im Idealfall natürlich dann auch schon einen Trainer haben, mit dem man dann das Gesicht der nächsten Mannschaft des nächsten Jahres aufbaut. Und ja, das sind so Punkte, die müssen alle irgendwie passen und unter einen Hut gebracht werden. Und das ist eben nicht so einfach, weil die Trainer eben hier auch nicht auf Bäumen wachsen, die da passen. Also eben, wir sind ja fast ein komplett deutsches Team, haben jetzt das erste Mal mit zwei Isländern dann auch ausländische Spieler geholt. Insofern sollte es schon irgendwie ein deutscher Spieler sein, der auch mit vier jungen Spielern umgehen, deutscher Trainer sein, der mit, oder zumindest deutsch sprechend, der mit jungen Spielern umgehen kann. Und da ist jetzt eben auch nicht jeder geeignet und das schränkt es immer noch weiter ein. Und zusätzlich kommt noch hinzu, dass natürlich jetzt auch andere Mannschaften ihre Trainer entlassen und mit auf dem Markt, der relativ eng ist, gucken und andere Trainer ansprechen. Und da sind dann eben auch Vereine dabei, die andere finanzielle Möglichkeiten haben. Und ja, dadurch wird es dann für uns auch nicht einfacher. Aber wir wollen da nicht sagen, so, wir müssen jetzt einen Trainer präsentieren, deswegen nehmen wir jetzt 1, 2, 3 dich, sondern das muss schon passen. Und deswegen geben wir uns auch die Zeit, weil wir hätten es auch nicht getan, dass wir Tristan das Vertrauen ausgesprochen hätten, wenn wir ihn nicht dazu in der Lage sehen würden. Und insofern, ja, wird er so lange Trainer sein, bis wir einen geeigneten neuen Trainer gefunden haben.
Wenn wir das nochmal aufdröseln, in dem Moment, wo du zum ersten Mal drüber nachdenkst oder ihr, vielleicht brauchen wir eine neue Entwicklung und wir müssen den Trainer wechseln, hat man ab dem Moment nicht schon auf dem Radar, wer Nachfolger werden könnte?
Ja, wenn geeignete Kandidaten rumlaufen oder frei sind, ne, rumlaufen ist vielleicht das falsche Wort, aber frei sind. Aber wie gesagt, wenn es gute Leute sind, dann werden sie wahrscheinlich irgendwo unter Vertrag stehen. So, und wenn ich mich damit beschäftige, ich müsste vielleicht irgendwann den Trainer entlassen. Dann heißt das ja nicht, dass ich das auch sofort tun würde, sondern dann sondiere ich natürlich langsam den Markt. Wenn du aber dann von Niederlage zu Niederlage zu Niederlage kommst, da musst du halt irgendwann handeln. So, auch wenn du eben noch nicht den geeigneten Kandidaten gefunden hast. Weil bringt ja auch nichts, wenn du dann bringt es vielleicht manchmal mehr, eben einen Übergangstrainer aus dem Jugendbereich einzusetzen, ohne jetzt Tristan abwerten zu wollen. Der vielleicht schon einen neuen Akzent setzen kann, als wenn man dann an dem alten Trainer festhält und eben nichts ändert. Und insofern hast du recht, im Idealfall, und das hat man ja jetzt auch bei Hansa Rostock gesehen, ne, das, im Fußballbereich, im Idealfall beschäftigst du dich lang davor damit, hast dann schon auch einen geeigneten Kandidaten und dann ist der eine weg und am nächsten Tag kommt der nächste. Das ist ja der Idealfall. Aber es läuft halt nicht alles ideal und manchmal überrollen halt einen auch die Ereignisse und dann ja, ist es eben nicht so, dass man schon jemanden aus der Tasche zaubern kann.
Ist es denn in Stein gemeißelt, dass Tristan Staat interimsweise das Ganze macht oder kann er auch einfach ein bisschen länger machen?
Du, ich würde überhaupt nichts ausschließen, wenn wir jetzt die nächsten 10 Spiele in Folge gewinnen. Dann würde ich keine Notwendigkeit sehen, jetzt einen Trainer, also Tristan da jetzt wegzunehmen. Aber grundsätzlich hat er ja andere Aufgaben. Ne? Er ist Jugendkoordinator und hat auch großes vor mit der A-Jugend, und zwar die Qualifikation nächstes Jahr wieder für die Jugendbundesliga. Und eben den Jugendbereich hier weiter aufzubauen. So, das macht er jetzt alles nebenbei und lässt da vielleicht andere Sachen so ein bisschen nicht schleifen, aber macht da ein bisschen weniger und gibt es an andere hier im Verein ab, die da mit unterstützen. Aber wie gesagt, wir müssen jemanden finden, der zu uns passt. Und wenn Tristan erfolgreich ist und wir bis dahin keinen gefunden haben, also sehe ich da jetzt keine große Notwendigkeit. Aber unser Ziel ist schon, jemanden zu finden, der Tristan dann auch bald wieder entlastet.
Ich habe ein bisschen mir die ganzen Zeitungsartikel hier durchgelesen, die in den letzten Tagen auch über Rostock geschrieben wurden. Da kursierten ja tatsächlich auch schon viele Namen. Und der prominenteste war, das war sogar die Überschrift in der Ostsee-Zeitung, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und der Name fiel gerade schon einmal, André Haber. Was ist da dran?
Also jetzt zu Spekulationen in der Zeitung will ich mich da nicht groß äußern. Ne? Also sicherlich wurden da auch in den sozialen Medien schon viele Namen genannt. Hier kamen viele Bewerbungen, viele Fans haben geschrieben, holt euch mal den oder den oder den. Ja, also da möchte ich nichts zu sagen, weil dann hätte ich hier schon 20 Trainer, die ich hier verpflichtet hätte.
Ach, ist das tatsächlich auch noch so, dass einige Bewerbungen einreichen und sagen, ich bin auch ein guter Trainer?
Ja, also hätte ich auch nicht gedacht, dass das so ist, aber es kamen schon ein paar Bewerbungen rein, ja, die sich selber anbieten, ja.
Okay, verrückt. Ich dachte, man ruft ein bisschen die Berater an und dann guckt man, was passen könnte und lädt die ein. Aber das ist ja der klassische
Weg.
Also
der normale Weg ist so, und das war halt auch wirklich so, dass mit der Freistellung von Till das Telefon nicht mehr stillstand und auch das E-Mail-Postfach überlief. Und so viele Berater, so viele verschiedene Trainerkandidaten vorgeschlagen haben, die man zum Teil gar nicht kannte. Oder wo man sich fragte, ach ja, den gibt's ja auch noch. Also das war schon, boah, ja, also war schon heftig.
Okay, also die Auswahl genau. ist offenbar da.
Und genau, die Auswahl ist da, aber die Frage ist, wie passen die halt in die Mannschaft? Ne? Also wie ich schon mal gesagt habe, dass nicht jeder Trainertyp passt jetzt hier in unsere Mannschaft. Ne?
Und Zielsetzung, also zeitliche Zielsetzung ungefähr, also sagst du zum Jahreswechsel, sollte Nachfolger feststehen?
Wie gesagt, also lassen wir uns 0,0 unter Druck setzen. Wenn wir morgen den geeigneten Kandidaten haben, dann gibt es morgen einen neuen Trainer und wenn wir den zum Jahreswechsel haben, dann gibt es den halt da. Ne? Also das, wir können uns leider keinen backen, das ist, sonst hätten wir das schon getan. Ne?
Ich habe mir hier noch die Frage aufgeschrieben, ob zur Winterpause noch was im Kader passieren muss. Wann kann man damit rechnen, im Idealfall, dass Robin Breitenfeld wieder da ist? Weil der ist dann ja fast wieder wie ein Neuzugang.
Das stimmt. Also ich rechne persönlich damit, dass er zur Rückrunde wieder einsatzbereit ist. Wenn es nach ihm geht, würde er schon seit 4 Wochen spielen. Also der ist wirklich heiß, ist richtig fleißig in der Reha und gibt da alles. Also realistisch zur Rückrunde vielleicht schon so ein paar kleine Einsätze vorher, aber da drängen wir ihn auch nicht, da müssen wir ihn eher so ein bisschen bremsen, weil so eine Verletzung ist ja nur auch kein Kinderspiel, also da soll er schon vernünftig auf seinen Körper hören und da wollen wir ihn auch nicht verheizen und wir wollen noch ein bisschen länger was von ihm haben.
Und auf die Frage, muss noch was passieren, sagen Manager ja gerne, naja, wenn was passieren muss, dann machen wir da schon was. Also da sondiert ihr wahrscheinlich auch immer wieder den Markt, ne?
Das ist richtig, aber auch das habe ich letztens irgendwo in den sozialen Medien gelesen. Ja, jetzt muss ein gestandener Trainer kommen und der muss noch 2 alte Haudegen mitbringen, die Mannschaft aufräumen oder irgendwie so, ne? Da sage ich, ja, klingt gut, aber man muss das ja auch wieder bezahlen. Ne? Und ich habe vorhin die Rahmenbedingungen angesprochen, die kommen halt nicht umsonst. Insofern braucht man halt auch dementsprechend die Sponsoren und da ist hier das Umfeld in Rostock und nicht nur in Rostock, sondern ich glaube auch in ganz Deutschland oder Europa nicht gerade das Beste, um jetzt die Sponsoring-Summen weiter zu erhöhen. Ne? Also, das sieht man ja auch bei den Zuschauerzahlen. Ne? Das ist ein anderes Thema, kommen wir vielleicht noch drauf.
Aber Stichwort Umfeld, da haben wir auch letzte Saison eine lange Folge mit Tim Völzke und Wetzel gemacht, die auch gesagt haben, da ist ja in Rostock immer relativ viel los. Ich höre raus, du liest auch das, was auf Social Media immer geschrieben wird.
Ja, ich weiß, dass viele meiner Kollegen und Freunde sagen, mach das lieber nicht. Du ärgerst dich nur und aber doch, das mache ich ab und zu schon. Einfach um auch so zu hören, wie so ein bisschen die öffentliche Meinung ist. Ne? Also es gibt ja auch Leute, die lesen keine Zeitung, also lesen die Berichte nicht, lesen Social Media nicht und so, aber so ein bisschen das Ohr an dem, was so in der Öffentlichkeit ist, will ich dann schon haben. Und ich denke mir dann meistens, meinen Teil muss man dann auch häufig auf die Zunge beißen, um dann nicht plötzlich dann auch manchmal passende Antworten zu schreiben. Aber ja, doch, das mache ich schon. Ob es richtig ist, weiß ich nicht.
Du bist ja ab oder seit 01.01.21 da, wenn ich das im Kopf habe.
Genau.
Wie hast du oder wie erlebst du das Umfeld in Rostock seitdem? Weil das ist ja so ein tatsächlich großer Traditionsverein.
Bin Anfang 21, jetzt fast 2 Jahre, die Zeit verrinnt, hierher gekommen. Zu einer Zeit, wie sie ungünstiger nicht hätte sein können. Ne? Also der Spielbetrieb war komplett eingestellt. Hier war totaler Lockdown. Ne? Ich hatte,
stimmt, war ja noch dritte Liga, ne?
Ja, genau. Und genau, da war komplett, man wusste nicht, wie es weitergeht. Auch hier, ich hatte erst so eine möblierte Ferienwohnung hier in Warnemünde, um zu gucken, wo man denn hier eine Wohnung findet. Also der Wohnungsmarkt ist hier nicht ganz so einfach. Und da war alles tot. Ne? Also wenn man Warnemünde hier kennt im Sommer, das ist Halligalli und alles voll. Und da war nichts, da war kein Restaurant offen. Da war also totaler Lockdown. Und genauso war es halt mit dem Spielbetrieb, totaler Lockdown. Die Spieler kamen gerade alle aus der Kurzarbeit, weil wir so ein bisschen Perspektive hatten, dass es Aufstiegsrunde und sowas alles gibt. Also so ein Neustart. Und dadurch dann natürlich wieder mit dem Training angefangen haben. Aber so drumherum, also mit den Sponsoren konnte man ja dann zuerst nur über Videokonferenzen und sowas sprechen. Da ist schon eine Handballbegeisterung da. Und nicht zuletzt haben wir ja dann auch über unser Logo die 3 Sterne genommen, um zu zeigen, da ist eine Historie. Trotzdem darf man natürlich nicht nur in der Historie leben. Das machen ja halt auch viele, die sagen, oh ja, früher und damals und da haben wir Europapokal und hier und da. Ja, das ist gut, das zu wissen und da sind wir auch stolz drauf und jeder Spieler sollte das Logo mit den 3 Sternen auch mit Stolz tragen. Aber trotzdem müssen wir ja gucken, wie geht es weiter. Ne? Es bringt uns überhaupt nichts zu sagen, wir haben 10 deutsche Meisterschaften und haben Europapokal gewonnen. Ja, toll, aber wir spielen jetzt in der 2. Liga und sind auf dem letzten Platz. Ne? Also das bringt uns für die Zukunft überhaupt nicht. Und die Zuschauer, wenn man die sieht, die sind halt auch teilweise erfolgsverwöhnt, aber andererseits gucken sie halt auch gerne Handballsport. Also man kriegt sie unheimlich leicht mit guten Leistungen begeistert und in die Halle. Also wenn ich mir den Zuschauerschnitt angucke, wir haben ja die Problematik, dass wir in 2 Hallen spielen, dadurch ist unser Schnitt immer so ein bisschen künstlich nach unten geregelt, weil die kleine Halle eben nur maximal 750 Leute fasst, waren wir ja in der letzten Saison und auch in dieser Saison sind wir ja eigentlich gut dabei haben für eine 200.000 Einwohnerstadt ungefähr mit Spitzensportarten wie Fußball in der 2. Bundesliga, jetzt Basketball in der 1., Volleyball in der 2. Bundesliga, Football und was wir hier alles haben, haben wir natürlich auch ein riesen Konkurrenzumfeld. Aber sportbegeistert sind hier die Rostocker eigentlich alle. Und insofern hast du ein gutes Umfeld, musst natürlich auch erfolgreich sein. Aber dieses gute Umfeld wird natürlich durch die anderen Einflussfaktoren wie Corona und Energiekrise und so weiter natürlich auch negativ beeinflusst. Und da muss ich nicht nur nach Rostock gucken und mir die Zuschauerzahlen angucken, sondern dann kann ich auch ligaweit gucken oder deutschlandweit. Das geht halt alles nach unten. Und da müssen wir uns im Sport allgemein Gedanken machen, wie bekomme ich das aufgefangen? Ne? Also wenn die Kosten für Hallen gehen nach oben, aber ich kann ja die Kosten, wenn sich meine Hallenkosten verdoppeln, nicht plötzlich die Tickets doppelt so teuer machen. Dann kommen ja noch weniger Leute, weil die sparen natürlich zuallererst an den Eintrittskarten. Aber jetzt hole ich glaube ich ein bisschen zu weit aus, aber wir waren ja beim Umfeld.
Aber da können wir auch eine einzelne Folge wahrscheinlich drüber machen, was man dazu machen
muss. Ich glaube auch, das ist, das Umfeld nehme ich hier sehr handballverrückt und handballbegeistert war, aber man muss natürlich den Erfolg liefern.
Das heißt, eigentlich müsst ihr einen Spagat absolvieren zwischen einem Anspruchsdenken, natürlich auch von früher geprägt, ein sehr erfolgreicher Traditionsverein, der aber im Hier und Jetzt erstmal ja, um den Klassenerhalt in der zweiten Liga kämpft.
Genau, das trifft es genau richtig. Wir dürfen halt nicht in der Vergangenheit verweilen und nur von diesen Erfolgen zehren und die auf die Zukunft reflektieren, sondern wir müssen im Hier und Jetzt leben und müssen uns natürlich mit der Vergangenheit auseinandersetzen, aber trotzdem müssen wir die Zukunft positiv gestalten. Und das ist, glaube ich, die große Aufgabe, die alle zusammen hier lösen müssen.
Warum hat sich Stefan Güter für diesen Verein entschieden? Also das ist natürlich eine doppeldeutige Frage. Einmal, warum ausgerechnet dieser Verein? Und zweiter Teil der Frage, den schließe ich gleich an.
Okay. Ja, dazu muss man ja...
Du kommst aus der Wirtschaft, müssen wir dazu sagen. Erstmal.
Ja, also ich war davor lange beim HSV Handball, dann sehr, sehr lange bei den Füchsen Berlin, bin dann bewusst für ein Dreivierteljahr aus dem Sport ausgestiegen und in die Wirtschaft gegangen, genau, und bin dann hier in Rostock gelandet und wieder zurück zum Sport gegangen. Ja, für diesen Verein, weil ich aus Mecklenburg komme. Also ich bin gebürtiger Mecklenburger und natürlich habe ich den Handballsport im Speziellen hier in Mecklenburg auch in meiner Zeit, als ich nicht mehr im Sport war, verfolgt. Und ich denke, dass hier wirklich ein schlafender Riese ist, den man wecken kann in Rostock. Das geht nur langsam, aber Schritt für Schritt geht das auf jeden Fall. Und da hat man dann wieder die Vergangenheit, auf die man natürlich aufbauen kann, wo man viele Fans, die das damals auch erlebt haben, mitnehmen kann und in die Zukunft bringen. Warum bin ich aus der Wirtschaft rausgegangen? Ich habe halt dann gemerkt, da fehlt dann so ein bisschen was. Klar ist immer, ne, jedes Wochenende und heim und auswärts und so weiter, aber es war auch schön, mal die Zeit, die Wochenenden frei zu haben, aber trotzdem fehlte so ein bisschen diese Leidenschaft, dieses Gewinnen, dieses Verlieren. Jetzt verlieren wir vielleicht ein bisschen für meinen Geschmack zu viel, aber ne, dass man, wenn du ein Spiel verlierst, einfach dann eine Woche später schon wieder die neue Chance hast, das wieder gut zu machen und so. Also das hat halt so ein bisschen gefehlt und insofern habe ich mich entschieden, wieder in den Sport zu gehen und ja. Aus Rostock kam halt die Anfrage und ja, die alte Heimat, da musste ich dann nicht so lange überlegen.
Genau, das wäre der zweite Teil gewesen. Warum so schnell wieder rein in den Sport? Du musst ihn ja total vermisst haben.
Also es war erstmal schön, auch einen geregelten Arbeitsablauf zu haben, ne, Montag bis Freitag, aber irgendwann, ja, es ist immer das, was man nicht hat, glaube ich, das reizt einen dann besonders und wie gesagt, dann fehlte so ein bisschen so die Leidenschaft und dieses Glücksgefühl, wenn man gewinnt und vielleicht auch die Niedergeschlagenheit, wenn man nicht gewinnt. Und ja, das habe ich dann ganz schnell wiederbekommen und erstmal ging es ja auch fast nur bergauf mit der Aufstiegsrunde zur zweiten Liga und dann auch dieser Hinrunde, die so sehr grandios gespielt war. Und ja, jetzt haben wir ein bisschen schwerere Zeiten, aber auch das soll gemeistert werden und dann geht es auch wieder aufwärts.
Schwere Zeiten, aber schlafender Riese, also ein Verein, der irgendwie langfristig mal nach oben schielen soll. Kann man eigentlich Parallelen ziehen zu den Füchsen Berlin? Du warst lange da, auch da habt ihr den Verein ganz langsam über Jahre hinweg nach oben versucht zu hieven und es war ja erfolgreich.
Genau, also ich glaube, so gewisse Parallelen kann man da auf jeden Fall vollziehen. Also wir waren damals allerdings in der zweiten Liga auch abstiegsbedroht, haben in der ersten Saison dann wirklich gegen den Abstieg gespielt, haben dort erstmal die Struktur drumherum aufgebaut und sind dann aufgestiegen und haben dann in der ersten Liga die Klasse gehalten und Schritt für Schritt nach oben und wo die Füchse jetzt stehen, das kann jeder an der Tabelle sehen. Das ist schon vergleichbar, wobei natürlich die Voraussetzungen in einer Hauptstadt mit 3,5 oder 4 Millionen Einwohnern, Einzugsgebiet, und hier mit 200.000 dann schon ein bisschen anders sind. Das sieht man natürlich auch an den Etats, glaube ich. Aber trotzdem gibt es hier, wie ich schon gesagt habe, erfolgreiche Sportarten auch in anderen Mannschaften, die auch was von dem Kuchen abhaben wollen. Und der Kuchen ist halt hier viel, viel, viel kleiner als in Berlin, wo natürlich auch viele gute Mannschaften in vielen Sportarten sind. Aber es kann halt weniger verteilt werden. Und dadurch sind wir eine gute Mannschaft hier von vielen. Und wir müssen dann versuchen, durch andere Sachen Aufmerksamkeit zu erregen und uns ins Gespräch zu bringen. Und ob das jetzt irgendwelche Sponsorenveranstaltungen zur Corona-Zeit waren, wo wir dann ein Business-Frühstück online gemacht haben und unsere Spieler haben dann die Frühstückspakete mit Sandwich und Obstsalat und sowas zu den Sponsoren gebracht. Und dann haben wir uns alle virtuell getroffen und haben gemeinsam gefrühstückt. Anders ging es ja dann zu Corona-Zeiten nicht. Oder wir haben eine Teampräsentation in der Straßenbahn gemacht. Also wir sind hier mit der Straßenbahn durch Rostock gefahren und an jeder Station ist dann ein Spieler eingestiegen, der dann vorgestellt wurde. Und an der Brauerei, die unser Partner ist, kam dann der Bierwart der Mannschaft und hat dann für alle Sponsoren Getränke gebracht. Ne? Also über solche Sachen müssen wir eben versuchen, irgendwie auch anders zu sein und andere Ideen reinzubringen und uns ins Gespräch zu bringen. Weil ansonsten geht man halt in dieser großen Sportlandschaft auch hier in Rostock dann ein bisschen unter und andere Sportarten holen eben die Zuschauer zu sich. Und ja, da müssen wir immer wieder gucken, was uns einfällt und was wir machen können.
Euch ist da auch noch eine andere coole Idee diese Saison gekommen und Fortbewegungsmittel scheinen euch es angetan zu haben. Nicht nur die Straßenbahn, auch noch das Schiff. Ihr seid zum Spiel zu Moto Saporosche nämlich über den Rhein unter anderem gekommen. Wie kam das und wie ist es abgelaufen?
Ja, da muss ich so auch wieder so ein kleines bisschen ausholen. Also es gab ja erst so eine Diskussion, nimmt man Motor Saporosche jetzt mit in die zweite Liga auf oder nicht? Und natürlich hatten einige Vereine und auch wir so unter wirtschaftlicher Sicht natürlich so ein bisschen Bedenken, ne? Und es kostet jetzt wieder und aber uns ist dann hier in der internen Diskussion auch schnell klar geworden, naja, man kann es ja auch zu was Besonderem nutzen. Man kann ja mit diesem Spiel, was ja so ein bisschen außerhalb der Konkurrenz läuft, auch was Besonderes schaffen und eben auf die Situation in der Ukraine aufmerksam werden. Und dann haben wir hatten das sowieso schon immer vor, also mir schwebte eher so vor, dass wir mit unserem, also Arosa ist unser Partner und Trikotsponsor und macht Flusskreuzfahrten und eigentlich wollte ich ein Trainingslager immer auf dem Schiff machen und an jedem Ort, wo wir dann sind, machen wir dann ein Freundschaftsspiel oder eine Trainingseinheit. So kam halt die Situation und dann habe ich zufällig geguckt, fährt dann da irgendwie ein Schiff in Düsseldorf oder Köln und dann passte das jetzt vom Termin auch genau, dass da das neue Flaggschiff von Arosa dann auch nach Köln fährt. So, Köln ist jetzt nicht Düsseldorf, die Kölner und Düsseldorfer erleben das, glaube ich, noch ein bisschen mehr. Für uns hier oben ist das, ist es zumindest in der Nähe. Und habe ich bei unserem Partner angerufen und einfach gefragt, sag mal, könnt ihr euch das vorstellen? Wollen wir das nicht machen? Und das wäre dann eine tolle Idee. Und ja, so kam dann eins zum anderen und in den Gesprächen entwickelte sich dann immer mehr. Und dann sind wir am Dienstag vor dem Spiel auf die Arosa Sena gegangen in Rotterdam und ja, sind dann über Antwerpen dann nach Köln gefahren und von dort aus dann zum Spiel nach Saporosche und haben diese Fahrt aber auch bewusst genutzt, um auf die Situation in der Ukraine aufmerksam zu machen. Also wir haben zum Beispiel in Rotterdam dann Jugendtraining mit Feyenoord Rotterdam da vor Ort gemacht Wozu dann auch ukrainische Jugendliche eingeladen waren, mit denen wir dann zusammen so ein riesen Kinderhandball-Event gemacht haben. Und ja, das kam super gut an. Wir haben dann noch zu Spendenaktionen aufgerufen und auch an Bord des Schiffes noch verschiedene Aktionen gemacht. Aber es war keine Spaßfahrt, auch wenn das immer wieder so durchkam. Wir haben natürlich auch in Rotterdam oder dann auch unterwegs Trainingseinheiten gemacht, hatten Hallen gemietet. Da haben uns die Vereine, die da ansässig waren, dann auch super unterstützt. Und insofern war es auch eine normale Vorbereitung auf ein Spiel. Und wir haben es nicht auf die leichte Schulter genommen. Und ich glaube, bis kurz vor Schluss, als wir noch mit 5 Toren geführt haben, hat man das auch gesehen, dass es dann nicht ganz über 60 Minuten gereicht hat. Das war dann halt so. Aber letztlich war es dann auch mit Mannschaftsbesprechung und allem. Also das war eine ganz normale Vorbereitung auf ein ganz normales Spiel mit einem schönen Rahmenprogramm, wo wir eben auf die schlimme Situation in der Ukraine aufmerksam machen konnten.
Wurde das an euch herangetragen? Das ist eine Spaßfahrt?
Das kam schon von manchen. Also wie kann man in dieser Situation, also da waren wir ja sportlich auch noch nicht wirklich erfolgreich, wie kann man in so einer Situation so eine Urlaubsfahrt machen? Und das kam schon so ein bisschen, aber letztlich konnten wir immer sagen, Leute, beschäftigt euch mal ein bisschen mit dem, was wir da wirklich machen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr euch auch gerne den Trainingsplan oder den Ablaufplan zeigen. Also da wurde schon ernsthaft trainiert. Die Jungs waren halt nur nicht zu Hause, sondern waren halt auf dem Schiff. Und insofern, ja, also es gibt immer irgendwo Stimmen, denen irgendwas nicht passt und die irgendwas nicht toll finden. Aber da muss man dann auch mal ein bisschen weghören können.
Mein Gedanke war eher, also unabhängig jetzt vom Spiel gegen Saporosche, zu dem ich gleich noch komme, mein Gedanke war eher, vielleicht in der aktuellen sportlichen Situation für euch auch gar nicht so schlecht, mal rauszukommen, mal was anderes zu sehen.
Genau, also so haben wir es dann ja dann auch nutzen können. Also man hatte dann für knapp eine Woche alle Spieler auf engstem Raum. Es konnten und mussten, weil man sich auch nicht ausweichen konnte, da viele Gespräche geführt werden. Wo ich dann auch so ein bisschen die Hoffnung hatte, naja, vielleicht bricht es das Ganze noch so ein bisschen auf. Ist dann nicht ganz so geglückt. Also der sportliche Erfolg stellte sich danach jetzt nicht ein, aber trotzdem, ja, war es eine super Gelegenheit, so wie du schon sagst, dann eben auch den verpatzten Saisonstart so ein bisschen aufzuarbeiten. Ja.
Und das wurde auch gut genutzt?
Ja, also wir haben viele, viele Gespräche geführt, sowohl aus dem Vorstand oder der Geschäftsführung als auch aus dem Trainerteam, die Jungs untereinander. Also ich hatte schon das Gefühl, dass das auch ein bisschen was gebracht hat. Ne? Und ein Spieler sagte dann zu mir, du Stefan, also am Anfang dachte ich ja auch, was soll das denn? Hier eine Woche irgendwie auf dem Schiff und da habe ich überhaupt keinen Bock drauf, aber jetzt in der Nachbetrachtung, muss ich sagen, war ein richtig cooles Erlebnis und hat uns auch richtig weit nach vorn gebracht als Mannschaft. Das lasse ich mal so stehen und denke, das war trotz der sportlichen Situation oder vielleicht wirklich auch wegen der sportlichen Situation auch eine richtige Entscheidung.
Dann seid ihr in Düsseldorf angekommen. Es war, haben wir gerade schon gesagt, vorher ein Thema, wie wenn die Spiele gegen Motor Saporosche abgehalten werden, sie stattfinden, nicht nur unter sportlichen Aspekten, auch welche symbolische Kraft da eigentlich dann dahinter steckt. Wie war's? Wie habt ihr das wahrgenommen?
Ja, also es ist ja, also nicht nur bei den Spielen dort, das war, glaube ich, das erste Heimspiel, was Saporosche, also Heimspiel in Anführungsstrichen, dort in Düsseldorf, was sie hatten gegen uns. Und die Stimmung auf den Rängen, also gerade auch von dem ukrainischen Publikum, die war schon gut. Und ich finde es halt auch äußerst wichtig, dass diese Spiele auch immer wieder so in den Vordergrund gestellt werden, um einfach zu zeigen, ja, da ist Krieg, ja, da kann man gerade keinen Sport machen, aber der Sport der Ukraine lebt trotzdem. Wo er jetzt lebt, ne? Also ob das jetzt in Deutschland ist oder in irgendeinem anderen Land, vielleicht in einer anderen Sportart, das weiß ich jetzt nicht. Aber dass trotzdem die Unterstützung auch für den Sport und auch in der Sportcommunity da ist. Ne? Und insofern finde ich, dass auch jedes Heimspiel eines Bundesligisten gegen Saporoschje besonders genutzt werden kann, um eben auf diese Situation des Angriffskrieges da aufmerksam zu machen. Und da muss man dann nicht nur die wirtschaftliche Situation sehen. Ne? Ja, ich habe Hallenkosten, ja, da kommen vielleicht nicht ganz so viele Zuschauer. Vielleicht kriegt man es ja einfach durch besondere Aktionen, wie bei uns jetzt beim Auswärtsspiel, einfach hin, dass man auch neue Besuchergruppen und neue Sponsoren vielleicht sogar erschließt, die dann in die Halle kommen und die man dann später an sich binden kann. Das ist ja jedem freigestellt, da kreativ zu werden.
Absolut. Und du hast es eben schon angedeutet, das wird eines der großen Themen auch im nächsten Jahr sein, wie nicht nur Kosten gedeckelt werden, sondern wie auch neue Zuschauer natürlich in die Halle geholt werden oder überhaupt Zuschauer in die Halle geholt werden. Aber das ist ein Thema für ein anderes Mal. Was an diesem Punkt jetzt aber noch ganz gut passt, ist unsere Rubrik Zukunft des Handballs. Also unabhängig jetzt von den aktuellen Problemen, die uns gerade beschäftigen, haben wir auch die Rubrik Zukunft des Handballs. Was wird der Sportart darüber hinaus noch gut tun, sei es regeltechnisch oder etwas auf der Platte? Du wirst da nochmal eine ganz andere Sicht als Manager drauf haben, als die Spieler, die wir das hier immer fragen. Was antwortet Stefan Güter in der Rubrik, wie machen wir unsere Handballsportart besser?
Ja, also da beschränke ich mich jetzt mal auch so auf die Sachen neben dem Sportplatz. Also das geht jetzt nicht um Regeln oder so, sondern ich glaube, dass wir drumherum, also gerade auch in der zweiten Liga, aber dann auch mit Blick auf die erste Liga, vielleicht so einiges ändern müssen und vielleicht auch mal über den Tellerrand hinaus blicken müssen zu anderen Sportarten. Also ich finde gerade, was so im Basketball vorgelebt wird in den Lizenzierungsrichtlinien, dass man einen gewissen Etat haben muss, um in der ersten Liga zu spielen oder eine gewisse Hallengröße oder ich glaube, die müssen sogar zwingend einen Pressesprecher und Marketingchef haben, also ohne jetzt genau die Lizenzierungsrichtlinien zu kennen, aber diese Infrastruktur drumherum, dass es da gewisse Vorgaben gibt, das halte ich für sehr, sehr wichtig und ich glaube, da können wir im Handball uns so einiges abgucken. Da gehen wir jetzt ja auch mit dem neuen Fernsehvertrag, auch wo ja auch die zweite Liga mit eingeschlossen ist, gehen wir ja so einen Schritt in die Richtung. Ne? Wir müssen alle in der zweiten Liga einen blauen Boden haben, wir müssen alle eine LED-Bande auf der Längsseite haben und so. Das ist tut, glaube ich, allen Vereinen so im, oder nicht allen, aber vielen Vereinen so im ersten Schritt weh. Aber letztlich ist es für eine erfolgreiche Zukunft des Handballs und einer Entwicklung in die Moderne, ist das zwingend notwendig. Und da müssen wir, glaube ich, einmal alle in den sauren Apfel beißen, müssen die Investitionen tätigen und vielleicht dann auch in den Lizenzierungsrichtlinien oder wo auch immer eben Standards festlegen, die erstmal ein bisschen wehtun, aber von denen wir nachher alle im Nachgang dann besonders viel haben. Aber das, glaube ich, ist auch so ein Thema, wo man nochmal lange drüber diskutieren und lange sprechen könnte.
Definitiv, aber ihr trefft euch ja auch immer wieder mit allen Managern und Leitern in der Liga, gibt ja auch immer die Sitzungen bei der Ligue Fimoli HBL, also da wird doch über diese Dinge auch gesprochen, oder?
Richtig, klar, aber wie ich schon gesagt habe, es tut halt erstmal im ersten Schritt vielen weh, wenn ich Geld in die Hand nehmen muss oder wenn jetzt plötzlich gesagt würde, jeder, der in die erste Liga will, muss einen Pressesprecher und einen Marketingchef haben. Würde jetzt, wenn jetzt mal an unserem Beispiel hier gesehen, ne, ist jetzt vielleicht ein bisschen fernab der Realität, wenn ich als Tabellenletzter vom Aufstieg in die erste Liga spreche, aber ich könnte das als Verein jetzt erstmal hier im ersten Schritt gar nicht abbilden, aber müsste mir, wenn ich oben mitspielen würde, schon mal im Laufe der Saison Gedanken machen, wie kann ich denn diese Sachen umsetzen, weil dass man mit einem Pressesprecher, der eben auch mit Social Media, was ich als die große Zukunft dann eben auch der Vermarktung ansehe, sich damit beschäftigt und neue Ideen entwickelt und so weiter. Das muss halt einen gewissen Standard haben, wenn ich auch in der ersten Liga spiele oder auch schon in der zweiten Liga. Und dahin zu kommen, das ist ein langer Weg, das ist ein schmerzhafter Weg. Aber ich glaube, ein Weg, den wir unbedingt gehen müssen, damit der Handball nicht irgendwo in einer Bedeutungslosigkeit verschwindet.
Um das Ganze einmal rund zu machen, wir haben eingangs gesagt, wie schnelllebig dieses Geschäft ist und dass vor einem Jahr die Situation bei euch komplett anders war. Wenn wir nochmal an den Anfang springen. Das Jahr beginnt, alles ist gut, ihr könnt alles nochmal machen. Was würdet ihr anders machen?
Am besten ein paar mehr Punkte holen. Ne? Also das, ja, das ist wirklich eine gute Frage. Also ich weiß nicht, was, also wenn man mit dem Wissen, was man jetzt hat, ja, boah, also es ist wirklich, wirklich ganz schwer. Kann ich dir jetzt so spontan gar nicht sagen.
Aber das Gute ist ja auch, wenn es so schnelllebig ist, bedeutet das ja im Umkehrschluss auch, die Situation jetzt ist auch nur temporär.
Genau, das ist, ist genau so. Und wenn wir uns vielleicht in einem Jahr widersprechen, wer weiß, was dann in diesem Jahr passiert ist. Ne? Also das ist leider zurzeit alles nicht so leicht planbar.
Vielen Dank, dass du heute bei uns im Podcast Rede und Antwort gestanden hast und über all diese Themen gesprochen hast. Danke.
Ja, sehr gern und vielen Dank für die Möglichkeit, dass du mich hier eingeladen hast.
Viel Erfolg und wir werden das sehr aufmerksam verfolgen, wie der Weg von Empor Rostock bei uns hier in der zweiten HBL weiterläuft.
Vielen Dank.
Euch vielen Dank fürs Zuhören. Das war das zweite HBL-Update für diese Woche. Nächste Woche ist Jonas Meyer zu Gast, der Torhüter von den Würzburger Wölfen, wie sie ja jetzt heißen. Bis dahin, würde mich freuen, wenn ihr da wieder am Start seid. Liebe Grüße, habt ein schönes Wochenende und tschüss.